Leben lernen.
Leben lernen? Wo und wie lernen wir leben?
Ein Podcast mit Elsbeth Kossmeyer
und Benedikt Weingartner. Grüß dich, Benedikt.
Servus, Elsbeth.
Ich habe mir die Frage gestellt, ob Lernen, über das viele ja so jammern, so anstrengend und das noch, kann das auch eine wirklich schöne Seite haben?
Also du meinst, ob Lernen schön sein kann?
Ja.
Und nicht nur anstrengend?
Weil für mich ist ja oft schön, aber ich höre natürlich, dass viele Leute und vor allem die Jugendlichen in meiner Umgebung nicht schon wieder und lernen und muss schon wieder und so anstrengend.
Also ich glaube, dass von der Schulerfahrung die meisten eher das Gefühl haben, dass Lernen einfach unheimlich anstrengend ist. Und das verbindet man halt schon, man muss das und das lernen, weil das wird abgeprüft, also so im ganz klassischen Sinn. Und das setzt sich ja dann fort, es hängt immer mit Prüfungen zusammen, ich muss etwas erreichen. Also wir reden ja da jetzt wirklich um diese Einstufung. Egal welche Ausbildung ich mache, ich brauche dann eine Bestätigung, ein Zertifiziert, das, was ich gelernt habe. Ja? So funktioniert unser System. Und das, meine ich zu beobachten, empfinden die meisten von uns nicht unbedingt als sehr angenehm, sondern ich muss in einer gewissen Zeit und zeitlichen Vorgabe etwas erreichen und das ist wahnsinnig anstrengend, wahnsinnig mühsam, stressend eigentlich.
Ja, aber die Frage ist, ob das auch toll sein kann. Weil wenn ich mir so diese jungen Menschen auch in meiner Umgebung anschaue, die viele Stunden pro Tag darauf verwenden, zum Beispiel als Ziel Muskeln zu bekommen und sich abmühen, schweißtreibend jeden Tag in den Fitnessstudios und dann noch laufen, weil das müssen sie auch noch und alles wissenschaftlich studieren mit Pulsvergleich und Anabolik und
also die Ernährung.
Und Ernährung und darauf, kommt mir oft schon vor wie eine Religion, darauf wenden sie Stunden über Stunden an und das ist voll anstrengend, aber es ist toll.
Naja, das stimmt, das vermitteln sie eigentlich. Ja?
Ja.
Aber das hat ja viele unterschiedliche Aspekte. Also da kommt ja der Aspekt, und das ist ja, was du beschreibst, ist ein Phänomen, das wir jetzt gerade vor allem bei jungen Männern beobachten, von der Pubertät angefangen,
ja,
ins Erwachsenenwerden.
Ja, nicht nur die Männer, aber viele, ja.
Ja, aber ich sage es jetzt einmal, ich würde mich jetzt fokussieren, vor allem auf junge Männer, wo ja, und da gibt es psychologische Theorien auch in die Richtung, wo das Konkurrenzverhalten, ja, auch der Wettstreit im Miteinander, das sich messen, was ja so oft als ganz typisch männliches Attribut dazu geordnet wird, dass da auch das zum Tragen kommt. Also das Selbstwertgefühl in dem, wie ich mich da hineinlasse. Und es wird aber schon auch von vielen anderen, die außerhalb dem stehen, die halt nicht sportlich sind, als unglaublich stressvoll gesehen, weil sie eben nicht sportlich sind, weil sie dann nicht diese Disziplin haben.
Aber für die selber ist es schön.
Für die schön, ist es schön.
Aber es wäre in der Schule ja auch. Man könnte auch beim Lernen in der Schule das total genießen und sich hineinhängen. Und wenn ich jetzt über Frankreich lerne, dann habe ich den großen Wunsch, dann möchte ich auch den Vergleich haben. Und wie ist das in Deutschland, und wie ist das in Schweden und Norwegen? Und das
ja, ja. Die Elisabeth Kossmeyer beschreibt gerade eine Schülerin in der Klasse, die merkt, dass die Lehrkraft so eine Aura verbreitet und das Wissen ja in die Klasse schleudert, aber natürlich auch gleich dazu die Vision, dass dir das alles was bringen wird, dass du davon profitierst, ja, und dass das die Anwendbarkeit ist, weil wenn du dann nach Frankreich fährst, dann wirst du das alles brauchen und dann wird dir das alles nützen und du wirst eine ganz andere Erkenntnis. Also Das ist ja wirklich ein Idealbild, das ich mir tatsächlich auch so vorstelle,
Ja,
was aber
ja.
nicht real ist.
Naja, ich war ein bisschen so, aber nein, nicht ganz. Also so. Aber ich stelle mir die Frage schon immer wieder, warum kann diese Anstrengung, ja, das ist natürlich klar, das kann man nicht leugnen, dass Schule anstrengend ist, weil es ist anstrengend, Vokabel zu lernen und sich die merken zu müssen und
Schon
es
einmal
ist
der Stundenplan alleine ist anstrengend.
Stundenplan ist schon unglaublich, unfassbar anstrengend.
Die Lehrer sind auch anstrengend, was die dann alles von mir
Natürlich, die
wollen.
wollen alle was, das ist natürlich auch anstrengend. Aber ich meine, das ist natürlich jetzt 19. Jahrhundert, aber ich kann auch keine Details erzählen, aber es gibt den Satz in der Marquise von O von Heinrich von Kleist, die lässt da sagen, durch diese schöne Anstrengung fand sie den Weg zu sich selbst.
Wunderbar.
Also, dass Anstrengung etwas sein kann, was einen bereichert, was einen wachsen lässt in der eigenen Persönlichkeit.
In der eigenen Persönlichkeit, Persönlichkeitsbildung, ich meine, das wissen wir ja, man sagt ja oft, durch Krisen werden wir gestärkt.
Ja.
Also wenn das Leben nicht so einfach ist, dann hoffentlich, wenn ich es bewältigt
Ja.
habe, profitiere ich aus dieser Erfahrung und das bringt mich weiter. Aber zum Lernen. Also ich glaube, das Problem dabei, dass Lernen oft nicht so schön ist, ist, dass ich noch nicht in dem Moment die Erfahrung habe, eben die ich vielleicht später habe, dass das eine Relevanz hat und dass das mir wirklich nützt. Und das sagen ja auch viele Lernende. Warum brauche ich das? Was nützt mir das? Auch wenn du es versuchst zu vermitteln oder zu erklären oder weil du so überzeugt bist, das ist so wichtig, das muss man fürs Leben wissen, dann ist es doch so, dass ich im Moment des Lernens diesen Aspekt oft noch nicht begreife, noch nicht sehe, vielleicht erahne, wenn er mir vermittelt wird.
Ja, nur ist diese Argumentation von dir natürlich, wie soll ich sagen, noch nicht motivationsfördernd.
Natürlich.
Sozusagen, irgendwann wirst du es brauchen, ist für einen 16-Jährigen
Nicht relevant.
nicht relevant. Das heißt, es ginge um die Frage.
Irgendwann ist sehr schnell auch nirgendwann.
Ja. Genau,
Also dieses
genau.
Argument zählt nicht so.
Für mich ist die Frage, was müsste sein, damit Anstrengung als positiv erlebt wird, so wie zum Beispiel, wenn ich auf einen bestimmten Wettbewerb oder ein bestimmtes Ereignis hinarbeite im Sport.
Ja, aber das ist ja selbst gewählt, teilweise. Natürlich die Disziplin dann im
Ja.
Einzelnen nicht, aber ich denke, es ist einmal die Grundhaltung, die mir dabei hilft, auch Anstrengung auszuhalten. Also
Ja.
wenn ich ein Grundverständnis habe, dass Lernen für mich positiv ist, dass ich ein positives Erleben habe, weil ich davon profitiere, dann wenn ich diese Grundhaltung habe, dann halte ich es dann auch aus, wenn ich tatsächlich einmal einige Zeit Vokabeln lerne, weil ich einen Wortschatz
Ja.
ergänze und wo ich durch das einzelne Wort noch nicht weiß, ob ich es irgendwann einmal anwende, aber weil ich diese Grundhaltung habe.
Genau.
Und das hat schon was eben mit einer, ja, ich bin überzeugt, dass er an der Grundhaltung liegt.
Ja, und wenn ich das jetzt auf Schule übersetze, dann sozusagen, ich muss, oder nicht nur Schule zunächst, ich muss von einem Thema, einem Inhalt, jetzt nehme ich das Wort angefixt sein, ja.
In
damit
der
ich mich
positiven
in der
Bedeutung.
positiven, es muss mich ergriffen haben in irgendeiner Form,
Ich würde ja da Triggern
angetriggert,
verwenden.
das ist genau. Danke für die vielen Worte, die du mir jetzt da geschenkt hast. Stimmt, dass es sich dann für mich auszahlt, da dran zu bleiben und auch in Kauf zu nehmen, dass das dass ich da auch durch schwierige Phasen durch muss.
Mhm.
Und da frage ich mich natürlich, was kann Schule tun? Jetzt ganz generell, was kann ein Unterricht leisten? Also was können Lehrerinnen und Lehrer tun? Das Lernen auch, also die Anstrengung, die natürlich logisch ist, dass die auch als positiv erlebt wird, weil die Schülerin das Gefühl haben kann und der Schüler, es zahlt sich aus.
Mhm.
Diese Anstrengung zahlt sich aus.
Mhm.
So wie bei Fortbildungen, die man zielgerichtet macht oder eben beim Sport, was ja vielleicht kein so guter Vergleich ist, aber irgendwie doch.
Es hat definitiv Aspekte dabei. Ja,
ja. Ja. Und ich kenne das jetzt auch von den eigenen Söhnen, die in der Schule eher nur das aller Notwendigste getan haben. Und dann auf einmal im Erwachsenenalter stundenlang bei einem Beispiel sitzen, bei einer freiwilligen Weiterbildung an der Uni zum Beispiel in Informatik und sich da tagelang hineinhängen, fertig sind, ja, weil es so anstrengend ist, aber es gerne tun. Also das würde, von dem hätte ich gerne in der Schule mehr, auch wenn mir natürlich klar ist, dass bei 12 Fächern das nicht bei allen Fächern so sein kann, aber wenigstens bei 3.
Mhm.
Ja?
Mhm.
Ich hätte als Lehrerin immer am liebsten gehabt bei meinem Fach.
Mhm. Ja, das ist schon klar, das ist schon klar.
Aber wenigstens bei 3 Fächern,
ja.
dass die Schülerinnen und Schüler dann sagen, das zahlt sich aus, dass ich mich da hineinknie. Und das wäre so ein Ziel von mir, dass das geht in der Schule.
Ja. Ich sag's noch einmal, ich bin überzeugt, es ist die Grundhaltung.
Und jetzt von wem?
Ja, das ist eben der Punkt. Es ist Grundhaltung von viel mehr. Es ist sowohl von denen, die Lerninhalte, die eben Lehrende sind und die vermitteln,
ja,
braucht es eine Grundhaltung,
ja,
nämlich nicht nur das Angebot und jetzt tu, was du willst und du hast eh schon auch ausführlich im früheren Podcast drüber gesprochen, wie es um die mhm. Selbstbestimmtheit geht, dass auch da es nicht das Gefühl ausreicht, sondern wirklich auch die Möglichkeit habe, aber es ist dann natürlich auch die Grundhaltung, meine eigene Grundhaltung, zu der ich geführt worden bin, die mir erschlossen worden ist, die mir eröffnet worden ist, nicht nur als Gefühl, sondern auch als Erfahrung.
Mhm.
Also ich glaube, es braucht das Schulsystem, das Bildungssystem, aber es ist nicht nur auf die Schule fixiert. Ich glaube, das Leben grundsätzlich braucht diese Erfahrung, diese Grundhaltung, dass Lernen nicht etwas Negatives ist. Also zum Beispiel, ich gehe weg von dem Thema Sport, machen wir es ganz ein neues technisches Gerät.
Mhm.
Du weißt nicht, wie es funktioniert. Oder du weißt natürlich, was weiß ich, es hat so und so, eine Waschmaschine oder ein Geschirrspüler oder ein spezielleres
ein Aufnahmegerät. Gerät,
ein Aufnahmegerät oder vielleicht ein Staubsauger, also mit einer yeah. Station und der ist dann selbst tätig. Damit du den installierst, musst du Bescheid wissen. Das hat ja auch mit Lernen zu tun. Du musst die Funktionsweise lernen, damit du ihn richtig anwendest, was immer dann das Gerät ist. Ja? Und da beobachte ich auch viele Menschen, wir sehen ja, haben ja da auch neue Möglichkeiten. Meistens sind die Gebrauchsanweisungen eh ziemlich schlecht. Aber man muss ja dann doch irgendwie studieren und versteht sie. Ich sehe.
Irgendeiner erklärt das auf YouTube.
Ganz richtig. Und das höre ich jetzt immer mehr, nicht nur von jungen Leuten, sondern auch von Älteren. Dazu gibt es ja sicher ein Video auf YouTube. Ja? Und da vermittelt mir das jemand. Aber was ich damit meine ist, da ist die unmittelbare Anwendung, der Nutzen, der Lerneffekt sehr schlüssig. Und das, was du meinst, Also warum gibt es das nicht mehr in der Schule, diese Erfahrung, dass das einfach viel stärker präsent ist? Ja, es braucht Aspekte, wo eine Grundhaltung aufgebaut wird.
Ja, also da habe ich jetzt wieder einiges auch einzuwerfen. Erstens, das mit der Grundhaltung, das ist natürlich etwas Wunderbares, wenn man das, so wie vielleicht wir beide, mitkriegt und schon hat.
Okay, ja, da kann man leichter
Das
drüber reden, ja.
ist natürlich klar, so ein offenes Elternhaus, wo Bildung etwas wert ist, zum Beispiel, wo auch die Eltern, wo man als Kind erlebt, dass auch die Eltern sich wo hineinhängen, wenn sie etwas nicht wissen und
Aber gehen
das.
wir davon aus, dass das eben nicht vorhanden ist.
Aber das ist eben nur, ich weiß nicht, bei wie viel Prozent, ja, durch die, also das ist nicht schichtspezifisch nur, auch vielleicht ein bisschen, aber nicht nur. Und auch nicht, es geht nicht da um Migranten, weil da gibt es sehr viel Bildungshunger auch in manchen Gesellschaften. Aber es gibt eben viele, die das nicht haben. Also wer soll dann darauf schauen, dass die Einstellung zum Lernen positiv ist? Dann muss sie natürlich schon auch die Schule bemühen.
Ja, sicher.
Ja.
Aber ich denke, dass diese Erfahrung, also der Grundhaltung, eng dran gekoppelt ist, damit Lernen funktionieren kann.
Ja, da stimme ich dir zu.
Ich denke, das ist eine Grundvoraussetzung. Und
Weil
das
sonst.
gehört auch, das gehört schon ganz klar. Ich meine, die Frage ist, wie wird es vermittelt? Also in welchem Bewusstsein ist es bei den Lehrenden, das zu vermitteln? Und wie wird es vermittelt? Also die Grundhaltung ist ja nicht ein Aha-Erlebnis. Ich meine, es wäre ideal, wenn ich einfach
Ja.
schnippe und dann macht's Klick und dann ist die Grundhaltung da. Also ich kann sie natürlich nicht einfach so wie ein Licht einschalten.
Na, ich muss das erleben. Ich muss erleben, dass es sich auszahlt, das zu lernen oder das ermunternde Wort, ja. Es
Ja.
heißt immer encourage them als Vorgabe für gute LehrerInnen, ja, ermutige sie.
Und ich
Und
muss diese Erfahrung natürlich auch immer wieder machen,
ja.
weil punktuell eine Erfahrung braucht auch die Bestätigung.
Und da muss man natürlich, da fällt mir jetzt gerade ein, was ich vielfach schon gelesen habe in modernen in der modernen Fachliteratur, dass unser Schulsystem vor allem im deutschsprachigen Raum sehr stark defizitorientiert ist. Also was Lehrerinnen und Lehrer machen, liebevoll oder weniger liebevoll, egal, ist, dass sie dir deine Fehler aufzeigen und dir anstreichen, was du dann halt noch alles tun musst und so. Und darum können wir uns auch gar nicht vorstellen, dass es Länder gibt, wo nicht geschwindelt wird. Weil natürlich diese Defizitorientierung dazu führt, dass Fehler was Schlechtes sind. Und dass man dann natürlich schaut, dass es niemand bemerkt, wenn man Fehler macht, und dann tut man es so, als könnte man es eh. Also ich
Aber das
habe.
hat ja was mit Überforderung zu tun. Also
Naja.
wenn ich das richtig verstehe, was du gerade beschreibst, ist es ja, dass ich einmal ganz klar vermittle, du weißt nichts. Du hast
Genau.
keine Ahnung. Und ich bin jetzt der oder die einfach dir das beibringt und das sagt.
Es ist die schwarze Pädagogik,
Ja, klar, ja,
Benedikt.
natürlich, das ist die Basis.
Ich zeige dir, was du falsch machst, damit du
Ja,
dann das
aber das hast du
richtig
ja gerade
machst.
beschrieben.
Ja?
Das hast du als Basis gerade beschrieben,
Ja.
dass man damit, also quasi die Legitimation für das Lernen ist auf der Basis, weil du eben nichts weißt. Und
Genau.
du bist die oder der, das zu erfüllen hat.
Genau.
Und da macht man sich sehr relativ einfach.
Ja, aber gleichzeitig, man macht sich's einfach und hat dann auch die Fans, die auf das anspringen, aber es treibt auch einen ziemlich hohen Prozentsatz dann aus dem Lernen hinaus. ja, die das dann nicht mehr so mögen. Weil wenn ich immer Angst haben muss,
Es ist auch die Frage, wie lange kann ich die Angst aushalten?
Ja, und ich muss sagen, wenn es auch vielleicht ein wenig gefährlich ist, das hier zu sagen, aber ich hatte trotzdem als widerständige Lernende, die ich immer war, auch mich sehr geärgert über die schwarze Pädagogik, mit der mir vermittelt wurde, was Corona bedeutet, zum Beispiel. Ja? Es hat sich niemand hingestellt, oder zumindest habe ich es nicht gesehen im öffentlichen Fernsehen und gesagt, Leute, wir haben es jetzt zu tun mit einer blöden Pandemie und schau, was du für dich selbst tun kannst. Schau vielleicht, dass du genug Vitamine bei dir hast, dass du dein Immunsystem stützt. Vermeide zu nahe Kontakte, das kann man dann ja auch sagen. Aber so ein bisschen in ermutigender Haltung. Und das ist man mir, ich rede jetzt wirklich nur von mir, ich weiß, dass es anderen auch so geht, das ist man mir schuldig geblieben. Und ich wundere mich jetzt nicht, wenn 5 Jahre danach, na 20 hat es erst begonnen, na 19, dann hat es angefangen so, wenn 5 Jahre danach immer noch gefordert wird, wir müssen das aufarbeiten, weil die Kommunikation so schlecht war. Ja, also offenbar hält der Mensch die bedrohliche Haltung, wenn man etwas lernen muss. Und da haben wir müssen schnell viel lernen. Ja,
ja, aber ich werfe da ein und ich denke da, glaube ich, wenn wir da jetzt ins Detail gehen, tatsächlich auch ein bisschen anders als du.
Ja.
Für mich kommen dann die gesellschaftlichen Aspekte dazu. Aber was du gerade ansprichst, verstehe ich und sehe ich auch richtig. Und da wäre dann wahrscheinlich die Entschuldigung der Politik. Wir haben es ja auch nicht gewusst. Und deswegen ist das Beispiel vielleicht gar nicht so gut, weil das ist ja ein Lernen, wo die Lehrenden, wenn ich jetzt sage, also es stimmt ja
auch
nicht so.
Auch noch lernen mussten.
Ganz richtig.
Ja,
und nicht
ja.
wussten, was sie eigentlich vermitteln.
Ja.
Und das ist ja grundsätzlich, glaube ich, beim Lernen schon ein anderer Aspekt, dass ich das Privileg habe, dass der Lehrende ja eigentlich der Experte ist und ich auch den Anspruch habe, dass sie oder er auch weiß, was er lehrt.
Gut, also so gesehen hinken die Beispiele aus der Politik immer, weil die Pädagogik sozusagen, die ich mir auch von Politikerinnen und Politikern erwarte, natürlich auf anderen Beinen steht als die Pädagogik, die ich mir von Lehrenden erwarte.
Ja, ich meine, ich sehe schon gewisse Aspekte,
ja,
also auch dieses Erklären, warum tue ich das, warum handle ich so, was sind die Entscheidungsoptionen, das würde ich trotzdem verlangen, ja, aber deswegen würde ich das Beispiel jetzt ein bisschen zurechtrücken. Aber zurück. Also zu dieser Erfahrung, dass Lernen auch was Positives sein kann.
Ja.
Ich meine, okay, wir sind darüber einig, dass vielleicht manche Aspekte, manche Stunden, vielleicht auch sogar manche Fächer da ein bisschen schwieriger sind und da rausfallen. Aber die Schulerfahrung ganz zusammengesehen, hat trotzdem für viele Menschen einfach ein Trauma.
Genau.
Und also auch ältere Menschen habe ich oft schon gehört, die träumen dann sogar noch von Prüfungen, die
natürlich
sie nicht bestehen,
ja,
oder von der Matura, haben da Albträume. Und es hat was Negatives, es hat vielleicht sogar auch was Negatives. Der LehrerInnenmangel heute hängt vielleicht auch damit zusammen, dass der Lehrberuf als nicht unbedingt was Positives gesehen wird, diese Wissensvermittlung, weil es entsprechend anstrengend ist und so viele Anforderungen stellt.
Ja, und vorsichtig, weil ja das so durch den Raum geistert, vor allem eher von rechter Seite. Man kann sich ja heute nicht mehr durchsetzen, weil man ja nicht mehr schlagen, strafen darf.
Schwarze Pädagogik.
Die schwarze Pädagogik. Ich glaube, es gibt ja auch Wege, Ich unterrichte das ja auch in Seminaren, andere Wege als das defizitorientierte. Mhm. Ja, es gibt ja auch einen entwicklungsorientierten Zugang zu jedem Lernstoff. Was kannst du schon toll und wie kann man das ausbauen und so? Ja, man muss ja nicht von den Fehlern. Mhm. Man kann ja einstellungsmäßig von dem wegkommen, dass man als Lehrerinnen und Lehrer die Fehler ausmerzen muss. Ja, das hat so ein bisschen was für mich immer auch, hat für mich immer auch ein bisschen einen Connex zur Religion, mhm. ja, vor allem zur katholischen Religion. Da ging es ja auch sehr stark um die Fehler und dass mich
auch schwarze Pädagogik.
Schwarze.
Ein schlechtes Gewissen machen, du bist schuldig, ja. Du bist böse, du bist sündhaft und ich sag's dir, wie du besser leben
und das,
kannst.
Und wie man Jesus dann erlebt hat, trotzdem, obwohl ich so ein schlechter Mensch bin, hat er für mich sein Leben hingegeben. Mhm. Ja, das lebt halt auch in uns. Und darum denke ich mir, entwicklungsorientiertes Unterrichten geht einfach anders. Mhm. Und das haben wir noch nicht geschafft.
Okay, aber lass mich da einhaken bei dem entwicklungsorientierten Lernen. Und das zeigt ja dann auf, was beim defizitorientierten oder der Ausrichtung, was da, welche Aspekte da einen Effekt haben, um das sozusagen scheinbar ins Laufen zu bringen. Ich denke zum Beispiel auch an eines, dass natürlich entwicklungsorientiertes Lernen auch die jungen Menschen oder überhaupt den Lernenden abholt. Also in seiner Situation erkennt. Und das Defizitorientierte ist ja eher so, ich habe eine Vorgabe, ich erschlage dich, dort musst du hinkommen. Also unberücksichtigt, wo du jetzt stehst, was für Voraussetzungen du hast, was du jetzt kannst, dort musst du hinkommen. Und nämlich auf schnellstmöglichem Weg. Und ich feuere dich dazu an und ich überfordere dich pausenlos, damit du dorthin kommst. Das meine ich, was defizitorientiertes.
Ja, aber indem ich
vermittelt.
Ja, entschuldige, dass ich dich nicht ganz ausreden habe lassen. Defizitorientiert heißt eben auch, ich helfe dir weiter von der Einstellung her, indem ich dir deine Fehler aufzeige, aus denen du lernen mögest. Mhm. Ja? Und das ist halt manchmal ein Erschlagen.
So ja, aber das erzeugt ja noch einen zusätzlichen Druck. Aber ich meine vorher schon einmal, ich überfordere dich ja. Also die Motivation passiert durch die Überforderung und dann zeige ich dir auch noch die Emotion des die deine Defizite auf, die Dezember dann noch einmal weiterbringen sollen.
Ja.
Aber das ist ja wirklich Konzept der schwarzen Pädagogik. Kommen wir zur Positiven.
Ja, zum Positiven.
Nämlich entwicklungsorientiert.
Entwicklungsorientiert kann ja nur in diese Richtung gehen, wenn ich an die Arbeit, nehmen wir an, vor mir liegt die Arbeit einer Schülerin, dass ich musste mich da wirklich disziplinieren. Ich musste das auch lernen, dass ich schaue, welches Wesen ist da vor mir, die das geschrieben hat, wo denkt die hin? Ah, was hat die für interessante Zugänge? Ja, egal, ob es sich jetzt um einen Test handelt oder um irgendeine andere Arbeit. Und dass ich immer begonnen habe, zum Beispiel, lieber Emihan, Beistrich, ich höre aus deinem Text einen widerständigen jungen Mann heraus. Mhm. Ja? Mir gefallen deine Gedanken, obwohl ich manches anders sehe. Mhm. Und dass dir viele Fehler unterlaufen sind, das weißt du ja, lebst du ja. Ja? So, irgendwie, aber merkst du den Unterschied, Benedikt? Es geht um die Haltung.
Ich höre da in deiner Haltung erstens einmal schon die Akzeptanz.
Ja.
Also auch das wirklich zu sehen, der hat sich ja damit auseinandergesetzt. Das ist ja schon nicht nur Akzeptanz, sondern auch Anerkennung.
Ja.
Und noch gar nicht so sehr die Bewertung, reicht es jetzt aus, aber du hast das Ziel trotzdem nicht erreicht, sondern bist auf dem Weg. Und es ist Motivation.
Ja, und es ist kein Geschenk, weil manche glauben immer, wenn man nicht nur die Fehler aufzeigt, dann lernen die nichts.
Mhm.
Ja? Also natürlich mache ich nicht aus einem Schüler, der nicht gescheit Deutsch kann, ja? Mache ich nicht aus lauter Güte einen Einserschüler,
ja, ja.
Sondern der hat natürlich sprachlich sein nicht genügend, weiß natürlich auch die Möglichkeiten, wie er das kompensieren oder gar sublimieren kann.
Ohne dass es ihm die Illusion gibt, dass er trotzdem nichts tun muss.
Genau, aber meine Haltung ist, dass er, also ich hebe ihn in seinem Wert an.
Mhm.
Ja,
mhm.
Er ist deswegen nicht ein Idiot, sondern er ist ein wertvoller Mensch. Und ich helfe ihm halt, oder ich frage ihn mal, schreib mir auf, was ist dein Ziel? Ja? Mhm. Oder was möchtest du?
Also das heißt, da ist auch die Verantwortung oder ganz stark gefragt, der Lehrenden, das zu vermitteln. Also ich habe es Motivation genannt, aber genauso auch eben die Akzeptanz, wo du jetzt gerade stehst, du bist am richtigen Weg. Ja?
Mhm.
Und nicht jetzt einfach da schon das Negative, eben wieder bei den Defiziten. Ja, du bemühst dich zwar, aber du bist weit davon entfernt und der Lehrende vermittelt schon, ich bin mir gar nicht sicher, ob du das überhaupt erreichen wirst.
Ich bin auch drauf gekommen, dass ich meine lieben Worte, ich war ja in meine Liebe, sozusagen. Ja.
Ach geh, okay, wirklich?
Ja, und ich habe dann zum Beispiel drunter geschrieben, ja, in den ersten Jahren meines Lehrerinnenseins, ich merke, dass du dir gute Gedanken gemacht hast, aber es reicht leider trotzdem nicht für eine positive Note, nicht genügend.
Mhm.
Ja?
Mhm.
Und dann bin ich drauf gekommen, dass ich mir das sozusagen behalten kann, denn die Schülerin hat das rote Schlachtfeld gesehen und da hat das auch nichts genützt, dass ich drunter geschrieben habe, merke schon ein bisschen was, aber es reicht nicht. Ja? Also ich habe gelernt, ich muss mich einfach umstellen und zum Beispiel auch transparenter bewerten.
Mhm,
ja, weil ein kleines Beispiel. Zu mir kamen Eltern mit Kindern, die halt immer ein nicht genügend hatten in Deutsch, bei einer anderen, bei einer Kollegin zum Beispiel.
Mhm.
Und ich sehe vorschriftsmäßig verbesserte Arbeiten. Ja. Sie hat sogar noch die Kollegin neben jedem Fehler dann hingemacht, ein R für Rechtschreibung, ein G für Grammatik, hat den schweren Fehler doppelt unterstrichen, den leichten Fehler einfach und den noch leichteren mit einer Welle. Ja, ja, du lächelst schon, weil du schon da deine Gedanken hast.
Ja,
über das, wohin,
Erfahrungen,
die, wohin die Energie auch der Lehrenden geht. Mhm. Ja. Und dann,
weil sie ja ganz besonders objektiv sein möchte.
Genau. Und das kommt auch bei vielen Eltern sehr gut an. Also
aber was macht sie objektiv? Es ist das System. Und es ist noch nicht wirklich das
Individuelle.
Ja, eben und auch das Lernorientierte.
So ist. Wenn ich dann, ich habe mich wirklich bemüht und habe nachgefragt, liebe Irina, also es war auch ein Mädchen mit Migrationshintergrund, dieses eine Beispiel. Woran möchtest du arbeiten? Weiß nicht. Was sagt dir diese wunderbar verbesserte Arbeit? Woran hapert es? Weiß nicht.
Mhm.
Also die Lehrerin sitzt bei so einer Arbeit vielleicht 20 Minuten, verbessert ganz lieb und richtig und konzentriert und trotzdem ist es für die Fisch.
Ja, weil der Aspekt, aus Fehlern lernen wir,
der
nicht
weg.
Berücksichtigt
Nein,
wird.
Sie weiß es einfach nicht, was sie kann und was sie nicht kann.
Aber ich verstehe das total und da werden Lehrende einfach sofort darauf antworten, ja, das System bringt mich zu dem und ich muss mich ja rechtfertigen. Ich bin transparent, wie du es gerade gesagt hast.
Genau,
in
sechs
der
Fehler befriedigend und
ja,
so.
Ja, in der Benotung und in der Bewertung, aber dann eigentlich nicht transparent genug, dann weiterzuführen.
Ja.
Und diesen Aspekt, den kenne ich nicht nur aus der Schule, sondern eigentlich dann später auch im Leben. Wo kriegst du ein Feedback? Wenn du das nicht erreichst, sei es eine Bewerbung oder es gibt da viele, viele Beispiele im Leben oder vielleicht, weil man nicht berücksichtigt wird in seinem Berufsfeld. Wir haben da viel zu wenig Transparenz, um den Menschen die Möglichkeit zu geben, auch dem auch zu lernen, es zu verstehen, aber dann auch motiviert zu sein.
Genau. Also der Gesetzgeber hat ja auf das reagiert, auch schon vor vielen Jahren, mit diesem Wort, das dann zum Unwort geworden ist unter den Lehrerinnen und Lehrern, Kompetenzorientierung. Mhm. Also ich habe mir als Seminarleiterin das Wort Kompetenzorientierung gar nicht mehr in den Mund zu nehmen getraut, weil die Lehrerinnen und Lehrer schon so wild waren auf dieses Wort. Aber
warum?
Ja, ich weiß es nicht, weil sie das mussten und sie kannten sich vielleicht nicht aus. Aber wenn ich zum Beispiel zu den Schülerinnen sage, wir lernen gerade das Argumentieren. Schau mal, ich nehme schon wieder ein Beispiel aus dem Deutschunterricht, aber da bin ich halt zu Hause. Das kann man sich ja locker übertragen, wenn man es kann. Also, dann sage ich, okay, wir haben jetzt da Verschiedenes gearbeitet, schreibe jetzt eine Arbeit und ich schaue nur auf die Verknüpfungen deiner Sätze. Ob die aber richtig gesetzt sind, die jedoch, ob der nächste Satz zum vorigen passt. Also ich schaue nur auf deine Art, sprachlich Schluss zu folgern und sonst schaue ich nichts. Dann habe ich immer noch dazu gesagt oder auch darunter geschrieben, wenn du möchtest, dass ich dir auch deine sprachlichen Fehler anzeichne, dann bitte schreib mir das unter deine Arbeit, dann mache ich das gerne für dich. Aber transparent, ich schaue jetzt auf deine Argumentation in der Sprache.
Ja? Die musst du dann natürlich auch erklären.
Das haben wir vorher gearbeitet. Ja?
Ja, aber es fehlt ja dann oft schon daran, das meine ich ja mit der Rückmeldung. Ja? Das braucht ja neue Ressourcen und es braucht auch Qualifikationen, also auch in der Vermittlung.
Natürlich.
Weil wenn ich jemanden eine Rückmeldung gebe, wenn ich jemanden Transparenz gebe, dann braucht es ein Verständnis. Ich muss auch das so dosieren, dass der Adressat, dass der Mensch, dem ich die Rückmeldung gebe, auch versteht und damit arbeiten kann, damit er dann eigentlich erst die Möglichkeit hat, daran zu lernen.
Und da habe ich, das habe ich also schon nicht nur in der Schule, sondern das ist für mich so eine Grundhaltung geworden, eben wenn du das Feedback in allen Lebenslagen erwähnst. Bleibe stets bei Ich-Botschaften. Es ist so eine primitive und doch so schwer durchzuführende Methode, so scheint es. Ja? Ich habe das dann sogar auch bei den Schülerinnen gemacht, weil wer bin ich das? Ja? Aber bei normalem Feedback ist so ein Unterschied, wenn ich sage, ich finde in deinem Vortrag oder ich verliere in deinem Vortrag immer wieder den roten Faden.
Oder ich sehe ihn da nicht. Ja?
Dann sage ich nicht, du hast keinen roten Faden, du bist schlecht vorbereitet, sondern dann hast du immer noch die Möglichkeit, dir zu denken, aha, sie findet ihn nicht. Naja, sagt was aus über sie. Weil Feedback ja immer, auch in der Schule, etwas aussagt über den Feedbackgeber.
Natürlich. Das ist natürlich mit großen Anforderungen verbunden und ja, ein Anspruch, aber das macht ja den Unterschied. Also mir fällt da jetzt so ein konkretes Beispiel ein. Ich habe in Vorbereitung eben für einen Jugenddialog, hat sich ein junges Mädchen, eine Schülerin, ein Thema gewählt und sie hat das Thema Demokratie gewählt.
Mhm.
Sie
schwierig.
Ja, das Thema Demokratie und Mitbestimmung, ja, und so weiter. Und sie hat das aus ihrer Lebenswelt natürlich verstanden, wobei ich natürlich das auf der europäischen Ebene verstehen würde und so wäre natürlich auch der Zugang. Aber sie hat es aus ihrer Lebenswelt gesehen, nämlich Demokratie in der Schule, wo eben Demokratie teilweise fehlt und das würde sie eben da einfordern, also die Mitsprache, inwieweit sind Schüler auch dann eingebunden, können haben ein Mitspracherecht, mhm, und auch die fehlende Transparenz, was Entscheidungen und so weiter anlangt. Und ich hätte natürlich jetzt sagen können, tja, liebe Eva, das verstehe ich total, was du da denkst, was du da aufzeigst, aber es hat mit unserem Thema, unserem Podiumsgespräch, wo du da ein Impulsstatement halten wirst, einfach nichts zu tun.
Genau, Punkt. Dann meldet sie sich nie wieder in ihrem ganzen Leben.
So ist es, ja. Aber, und ich habe natürlich schon kurz, war die Anforderung an mich, wie gehe ich jetzt damit um, wie vermittle ich das, wie, ja, mache ich eben nicht genau diesen Schnitt, ja, dass ich da die Enttäuschung sage, oder besser wissend,
ja,
du hast ja keine Ahnung, aber ja, ich sage es dir jetzt, wie es geht. Und ich habe sie dann versucht, dort abzuholen, wo sie ist und habe gesagt, ja, ich verstehe das total, was du beschreibst. Und genau diese Erwartungen, Ansprüche an Mitbestimmung, an Demokratie, die du da in der Schule siehst, die kann man auch übertragen auf Österreich, ja, und auf die Europäische Union.
Und darum ist dein Beispiel ein gutes Beispiel sozusagen, ne? Das der Schülerin.
Absolut. Ja, ich meine, ich habe sie natürlich dann schon versucht, weil wir reden ja nicht in die Schule, über die Schule,
ja,
aber dieses Beispiel nützen, die Erfahrung, die sie damit hat. Und ich war dann selbst mit mir zufrieden, dass mir in diesem Fall gelungen ist, ohne ihr einfach zu vermitteln, oh mein Gott, Themenverfehlung, du bist am falschen Dampfer, dass ich durch das Gespräch habe sie dorthin geführt.
Genau.
Aber es hat natürlich Zeit gebraucht. Die Zeit musste ich mir nehmen. Aber es hat den Effekt gebraucht.
Natürlich. Und das war ein Beispiel auch für diese ein entwicklungsorientiertes Feedback.
Mhm.
Weil sonst wirst du ja eingestampft. Und du kennst sicher auch Erwachsene, die sagen, na, mit deutscher Literatur habe ich nichts zu tun, da habe ich so eine blöde Lehrerin gehabt. Zum Beispiel.
Oh ja, das hört man dann oft, ja.
Und ich habe manchmal auch das Gefühl, wenn ich so mit Lehrerinnen spreche oder auch Schülerinnen höre, was ist das, was ist die Kernidee der Lehrerin und des Lehrers zu seinem Fach? Möchte er oder sie, dass die SchülerInnen niemals mehr wieder etwas zu tun haben möchten mit diesem Thema?
Was für ein katastrophales Feedback. Ja,
ja, aber das geht so.
Ja,
es geht in der Praxis so.
Ja.
Wenn du mir jetzt sagst, mit mir kannst du keinen Podcast machen, weil ich immer dreinrede und zu viel du.
Oder abschweifst oder irgendwas. Ja.
Dann werde ich mich hüten, jemals wieder so etwas Ähnliches zu machen.
Oh, du Arme. Aber das werde ich eben nicht tun.
Na, du sagst es, du übst auch Kritik, so wie ich Kritik übe. Aber wir machen es in dieser Form, wo ich halt dann damit leben kann, gut.
Du wolltest jetzt gerade unseren HörerInnen vermitteln, dass wir schon auch drüber reflektieren, was wir da reden.
Ja, sicher.
Aber im Nachhinein lässt sich das halt dann teilweise nicht machen. Aber Elspeth, ich komme noch einmal schon zu der einleitenden Frage, kann Lernen schön sein, noch einmal zurück, nämlich auch bezogen aufs ganze Leben, ja? Also die Schulerfahrung haben wir jetzt gerade angesprochen, aber es geht ja weiter. Also wenn wir von lebenslangem Lernen sprechen, dann hoffe ich ja auch auf die Schönheit wirklich des Lernens, dieser Grundhaltung, dieser Motivation. Und für mich ist da ein Begriff, der ist auch in der Schule notwendig, aber auch fürs Leben, das ist Neugierde.
Mhm.
Also das, was mich eigentlich antreibt, ist schon auch das Interesse, die Neugierde.
Genau.
Und das macht es dann eigentlich auch schön. Und das hat natürlich jetzt, Neugierde ist ja eine Motivation.
Genau, die gehört gefördert.
Ja, also in der Schule, aber auch natürlich im Leben. Also ich denke mir, diese Motivationshaltung, Neugierde zu wecken, Interesse zu wecken, da haben wir doch gewaltige Defizite.
Ja, und darum geht's. Wenn eine Volksschullehrerin sagt, wieso war da und da und da nirgends, lernt sie was, Hausübung macht sie nicht, aber sie kann auf der Stelle 150 Pokémons aufzählen und bei jedem sagen, zu welcher Gruppe dieses Pokémon gehört. Und das ist ja eine Wissenschaft, Benedikt. Ich weiß nicht, ob du diese Pokémon-Dinge da kennst.
Ahnung.
Ja, dann merkt man, dass die Energie, dass die schöne Anstrengung, weil die machen da Mappen und ordnen das ein und tauschen das aus und verwalten das. Das sind ja als wertvolle Kompetenzen, die nicht in der Schule angewandt werden, sondern anders. Aber da ist die Anstrengung schön.
Mhm.
Also das wäre mein Wunsch an die Schule, dass mehr und mehr so viel Aufgaben in ihrer Vielfalt gestellt werden, dass Schülerinnen sich in ihren eigenen Interessen einbringen können, selbsttätig tun. Ja, du merkst ja, wenn sie sich für ein Referat vorbereiten oder selber eine Arbeit schreiben, wie oft sie sich zu Hause treffen, wie sie Bilder zusammensuchen, wie sie auf einmal die Anstrengung schön wird, weil sie selber gefragt sind. Also das würde ich mir wünschen, dass das viel mehr in diese Richtung geht.
Ich denke, in der Schule ist es ja noch, ist natürlich ist total notwendig und die Basis, aber ich habe jetzt gerade weitergedacht, nämlich dann im Leben sozusagen,
ja,
im Berufsleben
ist
oder...
Ist auch dasselbe.
Da ist es auch dasselbe, aber es ist dann oft die Motivation eine andere, weil ja die Notwendigkeit nicht so gegeben ist. Es liegt ja dann an mir, ob ich motiviert bin, ob ich das angehe. Manche Dinge tue ich ja dann nicht, weil es mir zu anstrengend ist oder weil ich keine Freude dran habe. Und ich frage mich einfach gerade die ganze Zeit, mit diesem Begriff lebenslanges Lernen, wie kann ich daran koppeln oder wie wird daran gekoppelt, dass die Menschen eben was Positives, eine positive Motivation, weil es schön ist, aber weil es auch Freude macht, damit verbinden. Und was müsste man in unserer Gesellschaft ändern, dass die Herausforderungen für die Zukunft nicht diese Negativität haben, dieses Angstmachen, sondern die Chance. Also wenn du jetzt zum Beispiel denkst, wie das iPhone auf den Markt kam, dann der Touchscreen und das Wischen, was heute für Smartphone für jeden von uns ja vollkommen normal ist, wusste man damals ja natürlich nicht. Und viele haben damals gesagt, das braucht man nicht, ja. Das Neue braucht man nicht. Also heute stellt ja niemand mehr in Frage, dass man Handy hat oder dass man Smartphone hat und dass man Internet hat. Ja? Und wir wissen ja gar nicht, was die Zukunft alles für uns bringt. Ja? Meine Grundhaltung ist da wirklich eine positive. Also ich habe das Interesse. Bin neugierig, was kommt.
Ja.
Und es macht mir nicht Angst, auch wenn es mich vielleicht überfordern wird in manchen Bereichen oder vielleicht dann Relevanz relativiert. Ja? Aber ich frage mich halt, warum ist bei uns die Angst immer stärker oder mehr verbreitet als eben die positive Haltung?
Eben. Und Und ich bin davon überzeugt, dass das einfach von der Geburt an diese defizitorientierte Pädagogik ist, die die Eltern haben, weil die haben sie selber so erlebt und die dann halt in der Schule weitergegeben wird. Weil stell dir vor, was wir für eine, also jetzt nehme ich nicht dich, da bist du schon zu jung, da nehme ich mich und uns, was wir für eine tolle Generation sind. Ich hatte keine Ahnung, was ein Computer ist und gar nichts. Ja? Aber wie ich mich, mit welcher Begeisterung ich das dann gelernt habe, weil ich eben neugierig war. Mhm. Und in den ersten 2, 3 Jahren habe ich meine Schülerinnen und Schüler um Rat gefragt, weil die waren besser als ich. Aber es hat nicht lange gedauert, war ich besser, weil ich so viel und gern gelernt habe. Mhm. Im Adobe Photoshop und es... Ich komme ja noch, wenn ich das sagen darf, aus der Generation, wo wir kopiert haben, indem wir auf Matrixen geschrieben mhm. haben und die mit dieser Tinte da und diesem
Spiritus.
Mit Spiritus, ja. Und in kürzester Zeit haben wir das alle gelernt. Und heute frage ich manchmal meine Enkel.
Alle ist vielleicht ein bisschen zu weit gegriffen. Manche sind tatsächlich auf der Strecke geblieben, weil ja. Für die ist Digitalisierung ja dann... Ja. Eher ein wie das die Angst ja. Und die Gefahr. Aber gut, das hat halt mitgenommen. Das war ein Nutzen ja. Und so weiter.
Das war auch anstrengend. Ja. Es war schön anstrengend. Ja, und
auch also, ja. Ich würd sagen, ja, weil du gesagt hast, die Grundvoraussetzung, aber ich würde sagen, es ist ein gesellschaftlicher Auftrag, dass hoffentlich, wenn es gelingt, die Schule auch vermittelt das Interesse, die Neugierde, auch die Motivation, das Lernen einfach was Schönes, was Gutes ist, was Positives ist.
Dass sich auszahlt.
Dass sich auszahlt, dass mir was bringt. Also da kann man vieles sagen. Einfach positiv, eine gute Perspektive für mich auch persönlich, für mein Leben, für meine Zukunft bedeutet. Dass sich das einfach lohnt. Und dass es sicher besser ist als der Frust.
Ja, und für mich ist das auch ein Hauptgrund, warum ich gerne mit dir diesen Podcast mache. Vielleicht können wir da ein bisschen was dazu beitragen.
Gut, ich hoffe, ein klein bisschen. Elsbeth, ich danke dir.
Danke, Benedikt. Bis zum nächsten Mal.